Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Wertschätzung. Ich spreche jetzt über 12 Minutes, das ich durchgespielt habe und in einem Anfall von Enthusiasmus in der Vergangenheit als rattenscharf bezeichnete. Da kannte ich nur den Trailer, jetzt kenne ich das ganze Spiel und ich nehme alles zurück und behaupte, ich hätte das nie gesagt. Und das erkläre ich jetzt alles Jochen Gebauer, dass das alles Sinn ergibt.
Hallo Jochen. Ich bin sehr gespannt, Herr Peschke. Ich bin sehr gespannt. Ich erinnere mich auch noch an Ihren Ausdruck von rattenscharf. Und jetzt willst du also sagen, in Wirklichkeit ist das gar nicht rattenscharf, sondern?
Nee, es ist eigentlich ziemlich scheiß. Und außerdem habe ich das nie gesagt. Das hast du vergessen.
Also, ach so.
Das ist zwar in diesem E3-Podcast ist das irgendwo zu hören, aber stellt sich raus, das war ich gar nicht.
Doch, das war doch das, wo du nackt vor dem Trailer gesessen bist und so große Augen und so bekommen hast und so, das meinst du?
Ja, aber so sitze ich ja vor jedem Trailer.
Stimmt, ist auch wieder
laute Töne, ja, schnelle Bildfolgen und so.
Ja, ich meine, da kriegt man den ja, das ist ja mesmerized.
Was braucht es mehr für eine Erektion?
Ich weiß ja auch nicht. Ja, offensichtlich, also 12 Minuten, so lange hast du so. Das ist jetzt wieder eine andere Geschichte für einen anderen Tag.
12 Minuten wäre ja ein Riesenrekord.
Also. Ich wollte gerade sagen, es wäre 11 Minuten länger als vorher.
Das ist ja gerade so schon Rekord. Olympisch.
Ich will in Tokio mitmachen. gut, Herr Peschke, vielleicht erklären wir mal ganz kurz, warum du so rattenscharf auf dieses Ding warst, denn die Trailer von diesem Teil sahen ja echt ganz gut aus. Das war ja so ein Indie-Presse-Konnoisseur-Darling, wie sie ja bei jeder Messe gefühlt 2 oder 3 Mal aufpoppen. So ein Spiel, bei dem man drauf guckt und sagt, oh, das sieht aber interessant aus. Oh, das sieht ja aber aus wie etwas, was ich noch nie gespielt habe. Oh, das könnte ja total originell sein. Vor ein paar Jahren war es zum Beispiel dieses We Happy View. Und jetzt war es ja dieses 12 Minutes.
Das ist auch total super ausgegangen.
Ja, genau. Und das geht ja gefühlt immer so aus. Dann spielt man's, ja, dieses so originelle, so interessante, so witzige, so vor Esprit sprühende neue Gameplay und stellt fest, oh, das ist genauso eine Scheiße wie Zeug, was ich schon mal gespielt habe, nur in schlechter. Wie ist es diesmal?
Also man muss ja immerhin zugute halten, es ist schon ein bisschen was anderes. Ne? Also 12 Minutes, wer sich erinnert, das ist ein, ich sag mal, ein Top-Down-Adventure mit Zeitschleifen-Mechanik. Also man kommt da als junger Ehemann nach Hause, begrüßt seine Frau, futtert Schokokuchen am Tisch und dann platzt plötzlich ein Polizist durch die Tür, fesselt die beiden, verlangt die Herausgabe irgendeiner ominösen Uhr, die sich angeblich im Besitz der Frau befinden soll und die sagt so, keine Ahnung, wovon du redest und dann geht er und stranguliert uns einfach mal. So, und dann plopp, die ganze Schose geht wieder von vorne los. Auf einmal stehst du wieder am Eingang, ne? Und ab da befinden wir uns in der erwähnten Zeitschleife und können jetzt mit dem aus vorherigen Durchgängen gewonnenen Wissen den Ablauf der Ereignisse gezielt verändern, um nach und nach immer mehr zu erfahren, was hier los ist. Ne? Wer ist dieser Polizist? Warum macht er das? Was hat es mit dieser Uraufsicht? Hat die Frau jetzt wirklich? Und wenn ja, warum sagt sie dann eben das nicht? Und wieso hat sie uns davon noch nie erzählt? Und so weiter. Und das klingt ja alles.
Ey, ich wollte gerade sagen, das ist eine geile Prämisse. Wie zur Hölle kann man das in den Sand setzen? Also das war so ein bisschen meine Hoffnung. Anhand dieser ganzen Prämisse, dieses immer wieder täglich grüßt das Murmeltier, immer wieder mit neuen Erkenntnissen, neue Dinge ausprobieren, kann ich das so vielleicht beeinflussen, komme ich hier an eine neue Information. Das klingt doch wie gemalt als Prämisse für ein gutes, spannendes Adventure. Wie kann man das versauen?
Ja, es geht ja sogar noch weiter, ne? Also das Ganze ist ja auch noch inszeniert mit einem ungewöhnlich namhaften Ensemble von Synchronsprechern. Also James McAvoy spricht unsere Spielfigur, kennt man als den jungen Professor Xavier aus X-Men First Class und nachfolgende. Daisy Ridley spricht die Frau, kennt man als Rey aus Star Wars. Willem Dafoe spricht den Polizisten, kennt man als Willem Dafoe aus Willem Dafoe. So.
Aber wie kann man das versauen?
Ja.
Wow! Aber warum?
Ja. Sogar die Perspektive ist ja ganz cool. Du schaust ja von oben da drauf. Also es ist eigentlich wie ein direkt gesteuertes Point-and-Click-Adventure. Du steuerst also mit dem Analogstick, kannst du die Figur steuern, die läuft irgendwo hin. Es gibt Interaktionspunkte, du kannst Objekte aufnehmen, Kühlschrank aufmachen, Schokokuchen rausnehmen, Schokokuchen auf den Tisch stellen, kannst Dialoge, Multiple-Choice führen und so weiter und so fort. So. Aber du schaust halt von oben da drauf, wie so irgendwie die göttliche Instanz in so ein Puppenhaus reinschaut. Also recht ungewöhnlich, auch recht clever für jemanden, der begrenzte Ressourcen hat. So, also alles eigentlich schrie nach, das ist cool. Es gab aber schon immer eine Geschichte dabei natürlich, wo man immer sich gefragt hat, so, das könnte schiefgehen, das könnte der Knackpunkt sein, und das ist natürlich diese Zeitschleife, nämlich dieses, wenn ich das dann immer wieder neu durchlaufe und jetzt irgendeinen Detail verändere, irgendeine andere Handlung ausführe, um einen anderen Handlungsstrang in diesem aktuellen Durchlauf herbeizuführen. Kann das nicht ein bisschen mühselig werden, dann hinterher beim fünften Durchlauf oder so, das nochmal alles durchzuexerzieren? Und genau das ist auch leider dann der entscheidende Knackpunkt geworden. Ja? Also man kennt das vielleicht noch so aus alten Point-and-Click-Adventures. Die hatten früher noch nicht diese Funktion, mit einem Doppelklick in den nächsten Bildschirm zu springen. Ne? Und dann klickst du irgendwo hin und willst in dem anderen Bildschirm nur kurz mal was ausprobieren und dann schleicht deine Figur elendig langsam rüber in den nächsten Screen. Der Spieler schreit, wirft Dinge an den Bildschirm. Ich will doch nur einfach nur schauen, ob die Flachzange mit dem Boxbeutel benutzt werden kann oder sonst irgendwas. Und 12 Minutes ist nach hinten raus genau so ein Spiel, nur dass die Figur in dem Fall halt eine Minute braucht, um zum nächsten Bildschirm zu schleichen. Du klickst dich oder durch den gleichen Scheiß oder du musst teilweise auch einfach nur sogar ganze geskriptete Animationssequenzen erneut abwarten und beobachten, bis endlich dieser eine Branching Point erreicht ist, wo jetzt mal was anderes passiert. Und das ist halt einfach, das wird entsetzlich träge dadurch.
Aber das ist dumm. Also das ist doch die Sollbruchstelle des Ganzen, wie du schon gesagt hast. Ich meine, das war von Anfang an das, wo wir da gesessen sind. Und wenn was schief gehen kann, dann wenn sie mich dazu zwingen, im Rahmen dieser Zeitschleifenmechanik und im Rahmen eines klassischen Point-and-Click-Adventures, die ja jetzt nicht unbedingt mit Dynamik und hohem Tempo in der Regel im Gameplay glänzen können, wenn sie mich dazu zwingen, immer und immer wieder den gleichen belanglosen Krempel zu machen und dann am Ende auch noch ich zugucken muss, wie die Figur in ein anderes Zimmer langsam irgendwie hinläuft, einfach weil ich dort ausprobieren will, kann ich da jetzt in dieser 27. Zeitschleife was anders machen. Und ich habe mir das schon 26 Mal angeguckt. Da sitzt man doch eigentlich davor und denkt sich, so blöd kann doch ein Entwickler nicht sein. Dass er voll in diese eine riesendicke Falle reintappt. Also sie versuchen auch gar nichts, die irgendwie zu umschiffen oder so?
Es gibt eine Winzigkeit sozusagen. Es gibt Orte in dem Spiel, in dem kannst du die Zeit vorspulen bis zu dem Moment, wo dieser Polizist ankommt. Also du kannst dich zum Beispiel im Kleiderschrank verstecken oder du kannst auch schlafen gehen. Und in beiden Fällen kommt dann, wird so eine Uhr eingeblendet. Das ist auch dann hinterher die Uhr, um die es geht. Und die fängt dann an, so ein bisschen schneller nach vorne zu laufen. Innerhalb dieser Zeitschleife sind es dann halt auch immer, ich glaube, 10 Minuten. Ich glaube, 2 Minuten sind vorher schon abgelaufen von diesen 12 Minutes, den namensgebenden. Und du kannst dann entweder das laufen lassen und dann schubst es dich ins Spiel wieder rein in dem Moment, wo der Typ an der Tür klopft. Oder du kannst aber auch vorher nochmal abbrechen und sagen, oh, Moment, mir ist noch was eingefallen, das will ich schnell noch vorher erledigen. Also, ne, so, dass es geht, weil sie schon erkannt haben, offensichtlich, okay, es gibt diesen Abschnitt, wo du reinkommst und du redest mit deiner Frau und dann jetzt kannst du so dich vorbereiten auf die Ankunft dieses Polizisten, der ja eigentlich ein Killer ist, ne? Also ein mörderischer Polizist ist. Und sie wissen anscheinend oder sie haben erkannt, okay, das ist das, wo der Spieler sehr häufig erstmal jetzt so Rahmenbedingungen schafft und das hatte dann relativ schnell raus und dann muss es eine Möglichkeit geben, direkt weiter zu springen. Das Problem ist, dann kommt der Polizist an und dann versteckst du dich zum Beispiel im Schrank, dann tritt er so die Tür ein, fängt an irgendwie die Räume zu durchsuchen, geht so durch dieses Apartment und dann kannst du da dem sozusagen an einer Stelle eine Falle stellen. Und in dieser Sequenz nach, du stellst ihm diese Falle, er tappt rein und dann hast du ihn überwältigt und dann kannst du ihm zum Beispiel Fragen stellen und ähnliches. Und diese Sequenz willst du vielleicht mehrfach durchlaufen, weil du dir gedacht hast, okay, ich habe jetzt was Neues erfahren, ich will ihn jetzt in dieser hilflosen Position, in die ich ihn gebracht habe, will ich gucken, ob ich ihm jetzt neue Fragen stellen kann.
Und dann musst du das immer wieder bis dahin spielen. Ach, das ist doch total beknackt.
Genau, du musst dann immer wieder, ja, du musst rein, also machst, was du machst, musst auch diese Falle immer neu aufrichten, ja, sozusagen. Dafür sind ein paar Handgriffe erforderlich. Dann gehst du in den Schrank, machst die Schranktür zu, die Zeit springt dahin, wo der Polizist kommt. Dann musst du im Schrank stehen bleiben, dann tritt er die Tür ein, du musst ihm zuschauen, wie er diese Räume durchläuft, bis er in die Falle tappt und dann gehst du rüber, dann ist er unschädlich gemacht, ja, und dann kannst du gucken, kann ich ihm eine neue Frage stellen. Und manchmal denkst du das auch nur und dann stellt sich raus, nee, kannst du gar nicht, gibt keine neuen Dialogoptionen.
Das ist aber doch beknackt. Also warum kann man denn da nicht einfach solche, ja, also mechanisch wären es ja tatsächlich Safe-Punkte, wegen mir so Zeitschleifen-Punkte. Warum kann man die nicht an manche Stellen setzen und dann sagen, in der nächsten Sache komme ich quasi genau dahin wieder zurück mit den gleichen Vorbedingungen, um eben sowas auszuprobieren. Also es ist doch bescheuert, dass man mich die ganze Zeit wieder dazu zwingt, an diese eine Stelle, von der ich vermute, sofern habe ich dich ja verstanden, ich vermute, das ist ein Punkt, wo was Neues geht, ich weiß es aber nicht, bis ich da wieder hingespielt habe und dann muss ich da wieder hinspielen, dann geht ja vielleicht was Neues und dann denke ich, ah, vielleicht geht noch was Zweites Neues, also spiele ich es ein drittes Mal bis dahin, das ist doch beknackt.
Ja, genau. Also vor allem, du weißt es ja nicht, ne? Also das Ding ist ja so, es enthüllt dir halt neue Informationen Stückchen für Stückchen, ne? Indem du halt neue Situationen herbeiführst. Du kannst auch einfach im Schrank zum Beispiel stehen bleiben und sagen, wenn du schnell bist, kannst du dich da verstecken, bevor deine Frau dich jemals bemerkt. Ne? Dann denkt die, du bist noch nicht nach Hause gekommen. Und kannst auch mal gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt hier im Schrank stehen bleibe und der Polizist kommt rein und alle denken, ich bin nicht da. Was macht er denn mit der Frau? Was sagt die Frau? Kannst einfach da drin stehen und zuschauen, tatenlos. Und dann erfährst du dadurch vielleicht irgendwas, weil dann sagt deine Frau vielleicht Dinge, die die nicht gesagt hätte, wenn du da bist, oder die sagt vielleicht Dinge, wo du sonst schon stranguliert bist und so weiter und so fort. Und dann denkst du, jetzt habe ich eine neue Information und die möchte ich jetzt vielleicht an einer anderen Stelle einsetzen. Aber das Ding ist halt, du weißt erst, ob das überhaupt geht, ob das Spiel diese Informationen sozusagen für den Einsatz an anderer Stelle vorgesehen hat, wenn du bis dahin wieder gespielt hast. Und es kann sein, dass das eintritt. Es kann aber auch sein, dass du nur denkst, jetzt habe ich doch eine neue Information, jetzt müsste ich doch hier zum Beispiel eine neue Frage stellen können, jetzt müsste ich doch hier an dieser einen Stelle zum Beispiel auch vielleicht jetzt, ne, nochmal einen neuen Einspruch erheben können. Und ja, manchmal klappt's und manchmal okay. nicht. Und gerade wenn es dann nicht klappt, dann sitzt du natürlich eh da und denkst dir so, Gottes Willen.
Okay, das Ganze, also es ist sogar noch schlimmer, als ich gedacht habe. Denn also wo das Ding ja so komplett seine Sollbruchstelle hat im Game Design ist, was es nicht werden darf, ist ein reines Trial-and-Error-Prinzip ein, was will das Spiel von mir an einem bestimmten Punkt haben, um weitere Progressionen freizuschalten und mich dadurch zu zwingen, es wieder und wieder und wieder und wieder und wieder zu iterieren, um nach der Stelle zu suchen, insbesondere wenn man festhängt, wo man denkt, hier will jetzt das Spiel, dass ich X und Y mache. Und offensichtlich tut das Spiel genau das. Und dann sitze ich jetzt so davor und denke mir, wie tappt man da als so ein Spiel mit so einer coolen Prämisse von der Geschichte und eigentlich auch vom Gameplay, wie tappt man da rein? Also wie kann man quasi den Fehler machen, an der Stelle quasi das den Inbegriff eines schlechten Adventure-Game-Designs einzubauen? Also, blows my mind.
Ja, wie gesagt, ich glaube, teilweise ist es natürlich auch gar nicht so leicht, weil du hast ja immer mehrere Möglichkeiten, was du jetzt machen willst. Das Spiel kann schlecht voraussehen, was du machen willst. Und da jetzt eine Abkürzung irgendwo einzubauen, schwierig. Freies Speichern wäre vielleicht eine ganz gute Lösung gewesen, dass ich wenigstens sage, okay, ich speichere jetzt vielleicht an dem Punkt ab, nachdem ich jetzt schon irgendwelche vorbereitenden Handgriffe erledigt habe. Und dann kann ich dahin immer wieder zurückspringen und wenigstens ab dem Punkt dann neue Optionen durchprobieren. Aber es ist halt bei dem gewählten Modell oder dem gewählten Konzept tatsächlich schwierig, das komplett zu vermeiden. Aber es ist halt, ich sag mal, es wäre tolerabel gewesen, wenn sich dann wenigstens die Handlung so entfaltet hätte, dass man hinterher gedacht hätte, so, wow, das ist ja cool. Sie wird aber, ehrlich gesagt, einfach nur sehr, sehr abstrus. Also, das ist so ein Ding, wer das nicht kennt, es gibt einen Film, der heißt Die üblichen Verdächtigen. Und da gibt es einen Twist am Ende. Der Film, da wird jemand befragt bei der Polizei und also Kevin Spacey ist da sozusagen einer der Hauptdarsteller. Ein Polizist befragt ihn zu einem Tathergang und wir sehen dann immer in Rückblenden seine Aussagen als Filmszenen. Und am Ende darf er dann gehen, weil der Polizist hat gesagt, so, okay, hat die Ereignisse hier überzeugend dargelegt. Und dann stellt der entgeisterte Polizist fest, auf der Pinnwand hinter ihm, ja, da sind lauter Stichworte sozusagen. Und Kevin Spacey hat seine ganze Story einfach frei erfunden anhand von Stichworten, die er auf dieser Pinnwand gesehen hat. Und er war das kriminelle Genie. So. Und ich glaube, das Spiel möchte genau so einen Effekt am Ende auslösen. Und aber das geht völlig in die Binsen. Ich fand es ehrlich gesagt schon sehr, sehr abstrus, was es da am Schluss macht. Ich glaube, es soll überraschen und schockieren und es war eigentlich nur noch Kopfschütteln angesagt.
In welcher Hinsicht? Also wir haben ja jetzt erstmal einen relativ klassischen Plot, so wie du es geschildert hast. Also ich will jetzt nicht unbedingt, dass du das ganze Ding hier spoilerst. Du hast das mir ja im Vorfeld schon gespoilert und meine Fresse, meine Damen und Herren. Ja, ich saß hier mit runtergefallener Kinnlade. Nicht, weil der Twist so super ist, sondern weil ich mir gedacht habe, wie kommt jemand auf die Idee, sowas einzubauen in ein solches Szenario? Und denkt auch noch am Ende, das könnte funktionieren. Aber wir haben hier jetzt im ersten Schritt einfach mal eigentlich eine coole Prämisse, wie ich ja eingangs schon gesagt habe. Ich will wissen, was mit diesem Cop auf sich hat, der da bei mir einbricht. Warum bricht auch noch ein Cop bei mir ein und bringt mich dann irgendwie um? Was hat er gegen mich? Was hat er offensichtlich mit meiner Frau zu schaffen? Also aus dieser Prämisse kann man ja als kompetenter Autor müsste man doch in der Lage sein, was halbwegs Spannendes rauszuholen. Das ist ja eine coole Prämisse mit vielen interessanten Unbekannten, mit vielen Dingen, die man stelle ich mir jetzt zumindest vor, so ein bisschen ausbauen könnte, wie vielleicht meine Frau war nicht ehrlich zu mir, hat mir irgendwelche gewissen Dinge verschwiegen und so weiter, was dann im Laufe des Spiels rauskommt, diese ganze Beziehung, die sie zu diesem Killer-Cop hat und so weiter und so fort, da steckt ja so viel drin. In welcher Hinsicht wird das denn zum Kopfschütteln? Also das klingt nicht wie ein Plot, der irgendwann so einen die üblichen verdächtigen Stunt pullt.
Ja, das ist das Problem. Es ist auch keiner, der das kann. Ja? Und er fängt auch an erstmal mit den Enthüllungen und ist dabei bodenständig. Und das verläuft auch in diesem Rahmen, wo dann auf einmal klar wird, so okay, hier ne, sind offensichtlich auch zwischen diesem Ehepaar nicht alle Details sozusagen bekannt. Und das wird so ausgerollt und denkst dir so, okay, ja, das ist halt so ein ganz nettes, so eine Murder Mystery, ne? Geht dann hinterher drum, da wurde auch jemand ermordet, geht drum, wer war das, hatte die Frau was damit zu tun und so weiter und so fort. Aber du merkst halt, da sitzt jemand, der gesagt hat, okay, aber ich will am Schluss einfach die Kinnlade richtig auf die Tischkante fallen hören. Und ja, also entweder hast du dazu eine brillante Idee, hat er nicht, oder du machst halt einfach was völlig Absurdes und sagst so, ja, das ist so und so. Wir können einen kleinen Spoilerteil machen. Ich werde es dann noch mal für die, die es wissen wollen und es nicht selber spielen.
Meine Damen und Herren, hören Sie nicht den Spoilerteil. Sie werden dümmer.
Aber jeden Fall. Und das ist das Problem. Also das sieht aus wie der Twist, wo jemand sich gedacht hat, ich habe hier bestimmte Vorbilder. Es gibt eins, das wäre noch viel treffender als die üblichen Verdächtigen. Aber wenn ich das sage, dann ist es für die Leute, die den Film kennen, zu eindeutig. Deswegen weiß ich das jetzt noch nicht. Auf jeden Fall. Und das wirkt halt wirklich so, wie halt, ich will zu hoch hinaus. Der Twist, der muss halt richtig Wumms und Impact haben und es muss so sein. Und dadurch ist es dann aber für mich zumindest einfach, dann hebt es ab und seine Füße schweben 2 Meter über den Boden und du denkst dir so, wie ist denn da hingekommen, was machst du denn da?
Und dann fällt es aufs Gesicht.
Sogar auch dann noch ein bisschen unsauber produziert. Da wiederholen Figuren zum Beispiel ihre alten Dialogzeilen, selbst dann noch, wenn sich der Kontext schon geändert hat. Also es gibt zum Beispiel dann hinterher Situationen, da kannst du im Dialog den Polizist sozusagen ein bisschen befrieden, weil du neue Details erfahren hast. Und obwohl er dann aber schon auf einmal nicht mehr so mega aggro ist und ein bisschen friedlicher und rationaler und die ganze Stimmung hat sich schon entspannt, wenn du dann aber im falschen Moment ihm irgendwie mit einer Frage behelligen willst, die später auch genauso notwendig ist, um im Spiel weiterzukommen, dann aktivierst du trotzdem das jetzt flipp ich aus und bring dich um Script noch. Und denkst dir so, was ist denn jetzt los? Ich dachte, wir wären hier alle jetzt ein bisschen cooler geworden. Und das, da ist es dann halt noch nicht mal in seinem sehr eng gesteckten Rahmen sehr, sehr gut durchproduziert. Es gibt andere Stellen, wo man erst nur denkt, die Figuren reagieren unsinnig. Das ergibt dann durch das Ende tatsächlich wieder Sinn. Aber es gibt halt auch Stellen in dem Spiel, die sind halt einfach auch kaputt, bisschen.
Insgesamt wirkt das auf mich jetzt so als Außenstehender, der es nicht gespielt hat, aber schon so ein bisschen wie ein Blender. Nicht nur was das Gameplay angeht, wo man sich deutlich mehr erwartet hat und wo auch der, ich glaube, das war ein Game Director beziehungsweise ein Autor des Spiels, der das ein bisschen in Eigenregie, da wird natürlich vom Publisher von Annapurna Interactive noch ein bisschen was dazugekommen sein, aber so als Hauptdeveloper namens Luis Antonio. Und ich habe ein paar Interviews mit dem im Laufe der Zeit gelesen und das Spiel, was er da dargestellt hat, also ein bisschen wirkt es auf mich wie so ein kleines No Man's Sky, ist offensichtlich nicht das Spiel, was wirklich rumgekommen ist. Also es hieß auch mal eine ganze Weile lang über 10 Stunden Spielzeit und so weiter und jetzt habe ich irgendwie mitgekriegt, 10 Stunden Spielzeit, hahaha, wie lang dauert's?
Ja, je nachdem. Ich hing an einer Stelle mal eine Weile fest, weil ich da tatsächlich nicht verstanden habe, dass das Spiel von mir eine bestimmte Aktion erst an einem bestimmten Moment zulassen möchte, relativ spät. Ich habe also so 3-4 Stunden gebraucht. Ich glaube, wenn man die richtigen Ideen zur richtigen Zeit hat, kommt man da auch schon in 2-3 Stunden durch. Das ist schon sehr kurz.
Aber es ist, ich wollte gerade sagen, aber es hat halt nichts mit den 10 bis 15 Stunden zu tun, von denen im Vorfeld teilweise die Rede gewesen ist. Deswegen sitze ich so ein bisschen da und denke, es erinnert mich total an eine kleine Version von No Man's Sky, weil es klingt total super. Könnte auch eigentlich total super sein, wenn sie aus der Prämisse mehr rausgeholt hätten und vor allen Dingen vielleicht auch einfach mehr Stoff gehabt hätten. Weil was du jetzt auch so ein bisschen erzählst, das klingt für mich wie ein, dass sozusagen die Gameplay-Problematiken des Spiels, nämlich dass man zu oft immer wieder denselben Krempel macht, mehr oder weniger zusammenhängen mit den Story-Problematiken, nämlich dass die Geschichte auch noch anscheinend an einen Ort will, der sich gar nicht mal sonderlich gut deckt mit dem, was du dort irgendwie spielst, und dass das ganze Ding einfach ein struktureller Autounfall ist. Weißt du, wenn du eine bessere oder detailreichere oder komplexere Geschichte erzählen würdest, dann könntest du ja auch deutlich mehr abbranchende Narrative haben, die dir halt einfach ermöglichen, an viel mehr Stellen im Spiel zumindest schon mal Einfluss zu nehmen. Und nicht diese Sache zu haben, jetzt muss ich 10 Minuten nochmal spielen, um an einen Punkt zu kommen, wo ich jetzt vielleicht wieder was Neues freischalte. Also das ist ja offensichtlich auch ein Story-Problem zu einem gewissen Grad, oder?
Also, ich sag mal so, also das Spiel referenziert an einer Stelle Heavy Rain. Und ich habe so diesen Eindruck, es wollte in diese Richtung. Und die grundsätzliche Idee ist ja etwas, und das war das, was mich daran auch fasziniert hat, dass ich eigentlich sehr vernünftig finde, nämlich zu sagen, ich mache einen Spielraum, der extrem klein ist. Es gibt dieses Apartment, das hat ein kleines Wohnzimmer, es hat ein Badezimmer, es hat ein Schlafzimmer, und darin spielt sich wirklich fast ausschließlich das Spiel genau nur dort ab, in diesen 3 Räumen fertig aus. Und weil ich meine Spielwelt so dermaßen klein gemacht habe, kann ich jetzt aber innerhalb dieses sehr beengten Rahmens dem Spieler eine sehr große Handlungsfreiheit geben. Das heißt, jetzt kann ich hier ganz viel machen, und weil das alles so schön begrenzt ist, kann ich auch ganz viele Aktionen des Spielers irgendwie berücksichtigen und abfangen. Und vermute, das war alles noch ambitionierter geplant als das, was jetzt rausgekommen ist, weil eigentlich ist das, was man tatsächlich so als Aktionsspielraum bekommt, dann doch relativ eng. Also das brancht nicht irre viel. Es ist auch gut, dass das jetzt nicht 10 Stunden geworden ist, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dadurch, dass das ist jetzt keine faszinierende Spielumgebung, und das wird einem sonst auch fad, wenn ich 10 Stunden nur in diesem Apartment gehangen hätte, um das dann noch 100 weitere Male zu durchlaufen, dann wäre es auch irgendwann mal zu viel geworden. Und ansonsten hat es halt das gleiche Problem, glaube ich, wie alle geilen High-Level-Prämissen. Ich bin ein Sucker für genau sowas, ne? Stellen Sie sich vor, eine Gruppe von Menschen stürzt mit einem Flugzeug auf einer Insel ab, und dort gibt es ein Rauchmonster und einen Bunker, und in dem laufen irgendwelche Zahlen runter. Man muss immer rechtzeitig eine Zahlenkombination eingeben, um diesen Countdown zurückzusetzen. Keiner weiß, was dieser Countdown macht. Und dann denkst du so, oh geil, was ist hier los? Ich bin fasziniert von all diesen Mysterien. Gib mir coole Antworten. Das Problem ist halt, ja, coole Antworten. Coole Antworten kommen später. Jetzt konzentrieren wir uns doch erstmal drauf, wie cool diese Mysterien sind. Das ist halt immer das Problem.
Es ist übrigens ganz interessant, der Luis Antonio, der hat früher offensichtlich für Ubisoft und für Rockstar gearbeitet und ist eigentlich ein Artist. Also so viel wie ein, jetzt mal auf hässlich deutsch, typisch deutsch gesagt, so ein Grafikdesigner, ein Grafikkünstler. Und der hat auch echt ganz coole Sachen auf seinem WordPress-Blog, wo es so ein bisschen um seine Art geht, also wo er dann so ein bisschen vorstellt, was er so gemacht hat für Ubisoft und Co., an was er mitgearbeitet hat, so Assassin's Creed teilweise. Und da hat er relativ viele Sketches und relativ viele Dinge, die er halt im Laufe der Zeit modelliert hat in 3D und so. Und danach ist er zusammen mit dem Jonathan Blow, also dem Chefdesigner da, an The Witness gearbeitet, dieses Puzzlespiel, das auch bei uns vor einigen Jahren mehrfach auch Thema gewesen ist, das, glaube ich, ihr total geil fandet, Sebo und du. Ja. Und jetzt hat er halt sein erstes Spiel mit 12 Minutes gemacht. Und jetzt will ich natürlich nicht sagen, bloß weil jemand besonders gut im Art-Design und im Grafikdesign ist, heißt das nicht, dass er keine gute Geschichte erzählen kann. Aber das ist halt wieder auch so ein Fall, wo man sich schon fragt, hat sich da einfach einer schrecklich übernommen und hätte sich gescheit einen Autor dazu genommen?
Also anhand des Endergebnisses kann ich natürlich nur sagen, vermutlich ja. Also die Geschichte war es auf jeden Fall nicht. Also wie gesagt, über die weite Strecken ist das schon okay. Es sind jetzt nicht brillante Superdialoge. Man muss auch dazu sagen, tolle Schauspieler entsprechen nicht tollen Synchronsprechern. Ich weiß gar nicht, wir hatten das an irgendeiner anderen Stelle auch schon mal, wo wir gesagt haben, Synchronsprecher ist nicht ohne Grund nochmal eine eigene Untergattung des Schauspielberufs und es gibt dort Experten und diese Experten sind besser in diesem Job als der gemeine Film-, Fernseh- und Bühnenschauspieler. Und das merkt man hier auch. Also der McAvoy und die Daisy Ridley zum Beispiel, die machen schon einen okayen Job. Aber du sitzt nicht da und denkst dir so, ja, jetzt da merkt man mal, dass sie Hochkaräter engagiert haben. Sondern du denkst dir eigentlich eher so, na, hätte man auch vielleicht sogar besser jemand Unbekanntes genommen, der dann einen besseren Job macht. Und Willem Dafoe klingt für mich so, ich habe halt bei Willem Dafoe so ein klares Bild vorm Kopf von diesem Schauspieler, dass das auch eher so ein bisschen irritierend ist, ne? Weil das ist auf einmal so eine komische Knubbelfigur mit Bart und der sieht ihm jetzt nun wirklich nicht ähnlich und man sieht die Figuren ja sowieso nicht allzu genau. Und auch das ist nicht so ein Mehrwert, das ist eher ein Vermarktungsgimmick, ehrlich gesagt. Ne? Du sitzt nicht da und denkst dir so, Mensch, ein Glück, dass sie diese fantastischen Sprecher dafür engagiert haben.
Ja. Gerade bei Willem Dafoe kann ich es mir halt auch vorstellen. Also ich stelle es mir auch schwer vor, Willem Dafoe ohne dieses zerknitterte Gesicht.
Ja, genau. Der war ja bei Dings auch schon dabei, ne?
Also sehr markante, ich mag den ja auch als Schauspieler sehr gerne und das sehr markante Gesicht, ich meine, der sieht halt immer ungebügelt im Gesicht aus. Und das macht halt irgendetwas auch. Ich hätte den jetzt nicht wegen seiner tollen Stimme im Hinterkopf gehabt.
Der hat schon eine geile Stimme. Willem Dafoe hat auch eine gute Sprechstimme, nur der war ja in einem von den David Cage Spielen, war Willem Dafoe ja sogar schon dabei. Ich will sagen, bei Beyond Two Souls, da war er, glaube ich, dieser Doktor.
Und ich glaube, du hast recht.
Ne? Und das funktionierte dann schon viel besser. Da war es dann halt auch wieder so ein bisschen das Performance Capturing. Damals war halt noch nicht auf dem mega Top-Niveau und dann hast du ab und zu diese Uncanny Valley-Effekte. Aber das war so ein Ding, wo du denkst, okay, das ist Willem Dafoe, der Schauspieler. Und das ist das Gesicht und es ist ein bisschen die Mimik und so weiter dabei. Das war okay. Das hat schon ganz gut funktioniert. Und hier aber auf einmal ist es eher so ein bisschen irritierend. Zumindest wenn man mit der Stimme vertraut ist.
Ja, schade. Schade wirklich für den nächsten dieser ganz großen Kritiker, Indie-Konnoisseure, Lieblinge. Ich bin da echt vorsichtig geworden. Ich bin ja ganz dankbar, dass du es direkt ausprobiert hast. Ja, weil ich war auch schon so ein bisschen heiß drauf und dann habe ich gedacht, jetzt watzte erstmal, was der André sagt. Vielleicht sagt der André Sonntagspodcast und dann spielst du es auch. Oder der André sagt vielleicht sowas wie Alarm, Alarm, alle Hände weg von diesem Spiel und dann musst du es nicht spielen und bist nicht super enttäuscht. Weil, das ist wirklich so ein Konzept, wo ich mir vorstellen könnte, wenn du das gut umsetzt, da steckt so viel drin. Ich meine, dieses ganze Zeitreise-Ding, was ja auch in Film, TV und Fernsehen mittlerweile halt echt, echt gerne gemacht wird. Da gab es auch gerade in den letzten Jahren ja einen Haufen Filme, die das gemacht haben von den ganzen Sachen von, wie heißt er doch gleich hier, jetzt habe ich den Namen vergessen, von Tenet.
Ach so, Christopher Nolan.
Christopher Nolan, genau. Bis hin zu, es gab dieses Source Code mit Jake Gyllenhaal vor einigen Jahren, was relativ cool war. Also dieses ganze und täglich grüßt das Murmeltier-Geschichte ist doch eigentlich für Spiele wie gemacht. Dieses immer wieder eine Sequenz spielen, was Neues aus der Sequenz rausholen. Das ist ja in vielerlei Hinsicht der Gameplay-Loop von sehr, sehr vielen Spielen. Wenn du halt da diese Zeitreise-Geschichte drüber machst, kannst du so extrem viel rausholen, weil die meisten Spiele daraus bestehen, immer wieder die gleichen Gameplay-Loops zu reden. Iterieren und das eben in so ein Korsett zu packen, das habe ich mir cool, das habe ich mir spannend vorgestellt und da habe ich eigentlich auch gedacht, mit ein bisschen Mühe und Arbeit und ein bisschen Vorsicht, das kann doch gar nicht schief gehen, wie ich es eben eingangs gesagt habe, man sitzt so ein bisschen da und meine Mind ist blown angesichts dessen, was dann doch schief gehen kann, weil ich würde halt so instinktiv, klar, ich meine, Spieleentwicklung ist nichts Einfaches, weil es nicht irgendwie, dass es aussieht, also klingt ein, ja, das mache ich euch ja mit Link selber oder so, im Gegenteil, aber es klingt schon was, wo man einfach sagt, die Idee ist eigentlich so offensichtlich und so naheliegend, wird trotzdem so selten gemacht. Was kann da schief gehen? Und stellt sich raus, eine Menge.
Eine Menge. Ja, leider. Also, wie gesagt, ich freue mich ja alleine schon einfach nur darüber, dass sowas mal unternommen wurde, ungeachtet des Ausgangs, aber rundheraus, ich empfehle es nicht. Im Game Pass, wenn man die Zeit und die Lust darauf hat, kann man das natürlich einfach mal mitnehmen, aber für die 21 Euro, die es ansonsten kostet, zum Beispiel auf Steam, also ist bislang nur für PC und Microsoft-Konsolen erschienen, dafür empfehle ich es nicht. Es ist einfach zu mühselig und vor allem, es hat einfach einen Abschluss, der, also ehrlich gesagt, recht ärgerlich albern ist.
Okay. So. Dann wirst du den jetzt im Spoilerteil noch erläutern müssen und ich werde die Damen und Herren, die geschätzten Bäckerinnen und Bäcker, die Unterstützerinnen und Unterstützer dieses Podcasts, ich werde sie vorwarnen. Ich habe André gefragt im Skype, weil er geschrieben hat, das sei ein sowas von idiotisches Ende, paraphrasiert gesagt. Und ich dann gesagt habe, jetzt will ich wissen, was es ist. Und dann hat er mir gesagt, was es ist. Und dann wollte ich es nicht mehr wissen. Ja, wenn Sie jetzt hier zuhören, meine Damen und Herren, Sie können es nicht mehr quasi unwissend machen. Ich will Sie nur warnen. Ja, Sie könnten auch in die Welt hinausgehen, in dem sicheren Gefühl, alle Hirnzellen noch beisammen zu haben, ohne das Ende dieses Spiels zu kennen. Weil, mein Gott, klang das dumm.
So, genau. Und jetzt kommen Sie die Spoiler, meine Damen und Herren. Also, Grundprämisse ist ja klar. Es stellt sich also raus, es gibt diese wertvolle Uhr vom Vater unserer Ehefrau. Die hat sie. Und unsere Frau lebt die ganze Zeit in dem Glauben, sie hätte ihren Vater umgebracht und hat halt dann diese Uhr quasi mitgenommen. Der Polizist wiederum, der hat eine krebskranke Tochter und er will diese Uhr haben, um die zu verkaufen und dann die Behandlung seiner Tochter zu bezahlen. Das ist der Teil, wo das Spiel noch seine Bodenhaftung behalten hat und dann ist es alles ganz okay. So, dann stellt sich raus, es gibt ein Polaroid-Foto, das eigentlich belegt, dass die Tochter den Vater aber gar nicht umgebracht haben kann. Die hatten zwar irgendwie ein ganz miserables Verhältnis, sie hat auch wirklich mal irgendwann auf ihn geschossen und ihn angeschossen, aber sie war es gar nicht. Jetzt ist das nächste Mysterium ist, okay, wer war es denn dann? Dann stellt sich raus, oh, der Vater hatte ein uneheliches Kind. Es gibt also irgendwo diesen Halbbruder und dieser Halbbruder wird auch beschrieben als ein ganz schlimmes Kind. Vielleicht war es dieser Bruder. Denkt man sich auch noch so, na okay, der wird jetzt auch so ein bisschen aus dem Hut gezogen, aber geht noch. Und dann kommt sozusagen jetzt, dann kommt das Spiel nämlich an und holt die großen Böller raus und sagt so, haha, die Spielfigur, ja, der Ehemann, du bist der Halbbruder, der den Vater auf dem Gewissen hat. Und dann denkst du dir so, hä? Moment mal, aber wieso weiß ich das denn nicht? Und dann sagt das Spiel, ich habe dafür auch eine fantastische Antwort parat, nämlich du wurdest oder wirst gerade vom Vater hypnotisiert. Und es stellt sich dann raus, rückblickend, also das, was du hier durchlebt hast, das passiert gerade gar nicht, das passiert alles nur im Kopf des Protagonisten, der sich gerade mit dem Vater auseinandersetzt, der im Grunde genommen dir gerade vermitteln will, okay, pass mal auf, du kannst nicht mit meiner Tochter zusammen sein, weil das ist deine Halbschwester, das geht nicht. Und stell dir mal vor, wie das dann weitergeht, was dann alles passiert. Also die ganzen Abläufe vorher sind offensichtlich, also diese Geschichte so, was wäre denn passiert, wenn nicht? Und du lässt dich vom Vater hypnotisieren, um das alles wieder zu vergessen. Es gibt dann auch so eine Post-Credit-Scene, da kommt dann der Protagonist wieder in das gleiche Apartment rein und es ist nur leer. Ne? Also er hat sich diesmal entschieden, wirklich die Beziehung zu dieser Tochter abzubrechen. Das ist die Auflösung. Und man merkt schon, die Filmreferenzen, die ich vorhin nicht nennen wollte, ist halt sowas wie Oldboy und Chinatown, das sind die besseren Vergleiche und das sind aber Filme, bei denen funktioniert dieser Twist halt ungefähr 300.000% besser und selbst bei Oldboy fand ich ihn schon ein bisschen. Ne?
Ich möchte aber es zusammenfassen. Also das, was eigentlich passiert, die Metaerzählung, ist, mein Vater hypnotisiert mich, damit ich vergesse, was er mir vorher bei der Hypnose gezeigt hat, nämlich ein was wäre, wenn ich aus Versehen meine Halbschwester heiraten würde und dann käme so etwas dabei raus, wie das, was ich gespielt habe. Ich käme eines Tages nach Hause und irgendein komischer Polizist würde meine Halbschwester, die meine Ehefrau ist, ohne dass ich weiß, dass sie in Wirklichkeit meine Halbschwester ist, umbringen und alles wäre scheiße. Und da hat der Papa gesagt, bevor uns das passiert, ja, werde ich hier den Junior, werde ich das dem Junior alles sagen und ihn danach hypnotisieren, damit das vergisst. Das ist die Metaerzählung, richtig?
Ja, also ich sag mal so, es ist nicht, wie es jetzt exakt gemeint ist, das ist halt Interpretation. Also du kannst auch wirklich sagen, ja, vielleicht sind das Zeitschleifen und am Schluss ist die Zeitschleife durchbrochen und du springst nochmal zurück sozusagen zu dem Moment des Hypnotisiertwerdens. Also er hypnotisiert im Grunde genommen deine bisherigen Erlebnisse und das, ne, die Beziehung zu der Tochter wird weghypnotisiert sozusagen.
Okay. Aber es geht darum, der Protagonist hatte noch kein Techtelmechtel mit der Tochter, sondern er wird eins haben, wenn der Vater nicht einschreitet.
Ja, genau, oder sie sind schon verliebt, ne, und der Vater sagt so, pass mal auf, jetzt muss ich dir mal was sagen, das ist deine Schwester und das ist alles blöd, aber pass mal auf, ich biete dir an, das alles wegzuhypnotisieren, um sozusagen deinen Schmerz zu lindern. So. Ne? Und das Ding ist zum Beispiel, der Polizist und der Vater werden beide von Willem Dafoe gesprochen. Das heißt also, dieser Polizist ist aber eine Repräsentation des Vaters. Deswegen halte ich die Theorie, dass das tatsächlich eine Zeitschleife ist, die halte ich für falsch. Weil ansonsten macht es keinen Sinn, dass diese Figur sozusagen ein und derselbe Mensch sind. Sondern die ganzen Ereignisse des Spiels, die müssen eher was Traumhaftes, Metaphorisches haben, damit das zusammenpasst.
Okay, aber ich möchte nochmal auf den Vater zurückkommen. Also das ist, wenn ich jetzt der Protagonist bin, das ist mein Vater. Und mein Daddy kommt irgendwann anmarschiert und sagt, pass mal auf, Julia, kleines Problem. Die junge Frau, die du dich da so ein bisschen verknallt hast, deine Halbschwester, lass es. Und an der Stelle ist doch eigentlich das Spiel rum.
Ja, also, nee, also.
Ja, aber doch. Also,
beziehungsweise, irgendwie ja schon.
Also in dem Moment, wo man jemandem, einem normalen Menschen erklärt, dass da ist übrigens deine Halbschwester, funny thing, ich habe dir nie erzählt, dass du eine Halbschwester hast, aber das ist die jetzt, ja, von allen Frauen auf dem Planeten, in die du hättest verlieben können, war das jetzt ein bisschen blöd, aber würde ich echt nicht machen, weil Inzest und der ganze Spaß ist echt nicht ganz cool. So, und jeder normale Mensch würde sagen, ey, Dad, ne, in Zukunft keine Geheimnisse mehr, das war echt scheiße und Halbschwester, sorry, aber weil wir wissen ja beide, das ist keine gute Idee.
Vielleicht hat er es gegoogelt, hat gesagt, aber erstmal ist es ja nur Halbinzest. Und zweitens.
Semi? Ne,
also sagt die Wissenschaft, ich weiß gar nicht, was die Wissenschaft übrigens jetzt so auf nur so einer reinen biologischen Ebene dazu sagt.
Was ist, aber natürlich, das Erste, woran man denken würde, ist Hypnose. That's the solution.
Ja, das war, weißt du, doch praktisch, wenn dein Vater hier ist, der kann das und der kann sagen, ich hypnotisiere das jetzt mal alles weg und dann ist ja auch cool.
Das klingt irgendwie wie so eine Geschichte. Ich habe neulich irgendwo was auf Reddit oder so gelesen, wie man es schafft, sein eigener Großvater zu werden. Also das klingt so ein bisschen danach.
Das klingt so ein bisschen nach Terminator. Aber ja, auf jeden Fall, also ich saß halt davor und habe die ganze Zeit nur gedacht so, warum? Ja, warum durfte das nicht einfach nur so ein mysteriöser Kriminalfall bleiben? Es war ja schon interessant genug zu sagen, deine Frau hat vielleicht ihren Vater umgebracht, hat's nie gesagt und dann kannst du hier vielleicht helfen aufzuklären, dass das gar nicht der Fall gewesen ist und so. Also, ich weiß nicht, warum sie diesen absurden Schritt gegangen sind. Und ich kann es mir halt wirklich nur erklären mit diesem unbedingten Willen zu dem großen Wuhu-Twist. Und ja, wir hatten es ja neulich, als wir über Enden in Spielen gesprochen haben, da hatte ich ja zwischenzeitlich mal die These, ist das Verlangen nach dem großen Twist-Ending, ist das eine der destruktivsten Tendenzen, die Autoren haben können. Und zumindest bei 12 Minutes hatte ich den Eindruck, war es so.
Es ist ja auch eines der idiotischsten Twist-Enden. Also wenn ein Twist-Ende ist, all das, was vorher passiert ist, ist gar nicht passiert. Dann ist das erstmal zu 90% scheiße. Ja, und wenn man denkt, man hat die 10%, in denen das nicht scheiße ist, gehört man zu den 90%, die scheiße sind. Also mir fallen nicht sonderlich viele Erzählungen ein, die das je geschafft haben. Ich glaube so Identity, der Film mit John Cusack oder so, den ich in echt überraschend gute Erinnerung hatte, hat sowas Ähnliches gepult, aber halt auf einer viel clevereren Ebene. Und ansonsten, also das ist halt von vornherein so, nicht nur du willst den großen Twist, du kannst ja wegen mir am Ende einen großen Twist wollen, warum denn auch immer, aber wenn dir halt null organisch aus deiner Geschichte rausgeht, sondern du dich auf das olle, das ist nie passiert, hahaha, und alles das, was du erlebt hast und was jetzt in den letzten, was weiß ich, 4 Stunden Realität war, ist gar nicht Realität, und das dann aber einfach, du bist nämlich in Hypnose, und das ist halt, also, das ist so hemdsärmlich, so uralt abgedroschen, damit hätte man 1930 schon keinen mehr hinterm Ofen vorlocken können. Das sind halt immer die Sachen, klar, wenn du jetzt sagst, du glaubst, es ging ihnen um den Twist, aber warum sie dann auch immer so alte, abgedroschene, langweilige, blöde Socken, die alles entwerten, was vorher passiert ist, auch noch heranziehen müssen, beats me. Also das ist dann so, also weißt du, da denke ich immer, Autoren, die zu unerfahren sind, um schon viel gelesen, gesehen, gespielt und so weiter zu haben und halt denken, ihr cleverer oder ihr total abgedroschener Twist ist irgendwie clever.
Ja, wie gesagt, ich weiß, also vor allem auch da, wenn er wenigstens bei dem Inzest-Twist stehen geblieben wäre. Die beiden haben sich, die wissen nicht, dass sie miteinander verwandt sind, die haben sich nie gesehen, haben sich jetzt zufällig halt irgendwie gefunden und verliebt. selbst da an der Stelle hätte man abbrechen können sozusagen und das Flugzeug wäre zumindest nicht mit der Schnauze voran in den Boden geprallt. Und dann aber nochmal dieses Ding oben drauf zu setzen, weil man vorher wahrscheinlich für diese ganze Red Herring Geschichte oder so, weiß ich nicht, es war seltsam, es war alles seltsam. Ich habe nicht verstanden, warum der gute Luis Antonio gedacht hat, das ist doch der Hammer, das ist doch geil, oder so. Vielleicht hat er sich auch vorgestellt, dass man halt genau über diese Dinge, wo ich jetzt selber sage, ja, vielleicht ist das hier, oder das kann man vielleicht auch so oder so lesen, dass man da jetzt noch viel redet und spekuliert und nachdenkt. Und bei mir war es eigentlich nur so, dass ich vorher schon gedacht habe, das deutet sich dann auch an, wenn es dann hingeht zu diesem Reveal, da geht es um den Namen der Mutter Dahlia und du hast vorher, geht es dann auch darum, dass dann deine Frau hat dir enthüllt, dass sie schwanger ist übrigens. Das macht das Ganze ja noch gleich dramatischer. Und dann hat sie ein Baby-Strampelanzug oder sowas, den schenkt sie dir, um das dir zu eröffnen. Und den Namen für das Kind, den hat sie jetzt als Dahlia draufgeschrieben, weil sie weiß, dass deine Mutter so heißt. Und dann geht's halt hinterher drum, wie hieß denn die Nanny, also das Kindermädchen, mit dem der Vater die Affäre hatte. Und dann sagt der Polizist so, ja, irgendwas mit Blumen und so. Und dann weißt du schon, okay. Es geht in die Richtung, ich weiß jetzt schon, was hinterher passiert. Das ist auch alles so ein bisschen hemdsärmlich, wo du so denkst, so, okay, solche Andeutungen lässt du als Autor ja normalerweise nicht fallen, weil du jetzt schon kurz vor dem Höhepunkt alles aufdecken willst, sondern du denkst, ich bin subtil genug, dass das dann hinterher, wenn der Spieler diese Enthüllung sieht, für ihn auf einmal, dass er denkt, oh, stimmt, oh, da wurden schon die ersten Indizien fallen gelassen. Aber es ist so brutal offensichtlich, dass du sofort weißt, was Sache ist. Und auch da denke ich mir schon so, da sitzt jemand, der sich halt ein bisschen verkalkuliert.
Ach ja, schade, schade. Um mit einer positiven Note das Ganze noch zu beenden, ich kann diesen Identität nur empfehlen. Das ist wirklich ein, wie ich finde, extrem underrateder Film, irgendwie von 2003 oder so müsste der sein, mit John Cusack. Den mochte ich immer, den habe ich neulich tatsächlich, also fast neulich, vor nicht allzu langer Zeit, nochmal mit einem Kumpel geguckt, weil der den nicht kannte. Und ich mochte ihn auch beim zweiten Mal gucken.
So. Ich hab den spontan in L.A. im Kino gesehen und fand ihn scheiße.
Ah, cool, dann müssen wir demnächst in einem Goodie darüber reden. So.
Ja. Ich habe keinerlei Erinnerung mehr dran. Ich weiß nur, ich stand vor dem Kino, er war der Einzige, der R-rated war. Und ich dachte mir, ja, okay, dann muss es wohl der sein. Und dann dachte ich so,
ich weiß nicht, man konnte jetzt ja daraus schließen, dass der auch ein Twist-Ende hat, beziehungsweise der Twist wird so nach zwei Dritteln des Films etabliert. Und ich mochte halt den Twist sehr gerne, weil er tatsächlich mit einer ähnlichen Sache spielt wie das jetzt. Also ist das hier alles passiert oder findet das nur im Kopf von irgendjemandem statt? Aber das finde ich auf eine durchaus clevere Art und Weise, wenn auch nicht auf einer glaubwürdigen Art und Weise. Also glaube ich, dass diese Handlung so irgendwo passieren könnte? Nope. Ja, aber unterhaltsam ist sie.
Ich glaube, der Twist war nicht das Problem. Ich glaube, das ist ja so, wenn man so möchte, so in diesem Horror-Slasher-Dingsy-Ecke gewesen, im rechten Sinne.
Und ja, es tut so, als wäre es eine.
Ja, genau. Und das war halt in der Hinsicht, Erinnerung war es halt, es hat halt überhaupt nicht in der Hinsicht abgeliefert. Und dann habe ich gedacht so, naja.
Nö, ich mochte den. Ich mag den immer noch. Also ich kann ja auch, also John Cusack kann ich auch wirklich bei allem zugucken. Also insofern, das ist vielleicht auch hilfreich.
Ja, aber John Cusack mag ich zum Beispiel auch nicht wahnsinnig.
Wieso mal? Wie kann man John Cusack nicht mögen?
Weiß ich nicht. Guckst du 2012? Weil John Cusack dabei mitspielt?
Ja.
Okay.
Ich hab 2012 geguckt, weil John Cusack dabei mitspielt. Der einzige Grund, ihn länger als 10 Minuten zu gucken, ist John Cusack.
Hallo, explodierende Kontinente, aber.
Ja, mit John Cusack davor.
Also, John Cusack, weiß ich nicht.
Ich mag John Cusack. John Cusack sieht irgendwie immer aus wie dieser Typ, den du irgendwann zu Uni-Zeiten kennenlernst, mit dem du immer einen saufen gehen kannst, ja, der nie irgendwie eine feste Beziehung und so weiter hat, bei dem der nie Kinder kriegt und Co., der immer aussieht wie der ewige Geisteswissenschaftsstudent, den du jedes Mal auch Freitagabends um 10 anrufen kannst, saufen und der dann antwortet mit way ahead of you, komm vorbei.
Richtig, so John Cusack sieht aus wie jemand, der seine Banklehre abgebrochen hat, um Autoverkäufer zu werden.
Damn! Shots fired. Ich lade jetzt John Cusack ein. Dann wollen wir mal sehen, was der dazu sagt.
Dann sagen, woher wissen Sie das?
Keine Zeit, ich muss saufen gehen.
Meinem Publizisten gesagt, dass er das aus meiner Biografie raushalten soll.
Oh boy, oh boy. Ja, also ich bin restlos bedient, was 12 Minutes angeht. Ja, danke, dass du es spielst, so dass ich es nicht muss.
Ja, was soll ich sagen? Schade drum, meine Damen und Herren. Das war's mit der Wertschätzung für dieses Mal. Vielen Dank da draußen für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.